Adjuvantien, Trägerstoffe in Impfungen, Teil 1, Aluminium. Was sind Adjuvantien eigentlich und welche gibt es? Sind diese in den Impfstoffen überhaupt notwendig und wenn ja, in welchen? Wurden Adjuvantien eigentlich ausreichend erforscht, um den Nutzen und die Risiken beurteilen zu können? Und was sollten Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten unbedingt über Adjuvantien wissen? Die Antworten auf diese und einige weitere Fragen findest du in diesem Podcast. In diesem ersten Teil geht es um das Thema Aluminium. Es gibt einen zweiten Teil, da geht es dann um das Thema mRNA und die Trägerstoffe von diesen mRNA-Stoffen. Aber heute Aluminium. Und dabei wünschen wir dir jetzt spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Ihr habt es im Titel gelesen, es geht heute um das Thema Adjuvantien. Aber was ist das eigentlich? Wir streifen vor allen Dingen das Thema Aluminium heute so. Und dazu brauchen wir natürlich jemanden, der uns das Ganze einordnen kann, weil so an sich hört sich das alles erstmal sehr chemisch an. Aluminium. Vielleicht hört sich das auch ein bisschen nach einer Verpackung an oder so, man weiß es nicht ganz genau. Vielleicht kommt da ja ein Joghurt drin, aber was hätte es dann in diesem Podcast zu tun? Insofern, wir brauchen ihn, unseren Dr. Alexander Konietzki. Sag mal, Dr. Alexander Konietzki. Moin, lieber Alex.
Ja, moin, Hauke. Guten Morgen.
Ja, genau, guten Morgen. Das ist in diesem Zusammenhang genau richtig. Also, wir wollen heute vor allen Dingen darüber reden, was macht so eine Impfung eigentlich wirksam, beziehungsweise welche Impfverstärker sind da in diesen Dingern drin, in den Impfungen. Und als impfgebildeter Mensch laufen wir natürlich mit einer ganzen Menge gefährlichem Halbwissen rum. Da ist Aluminium drin und das Aluminium, das jagst du dir mit jeder Impfung in den Körper und so. Aber vielleicht beginnen wir am Anfang. Warum müssen denn überhaupt Adjuvantien, heißen die so? Und was genau ist das? Und warum sind die überhaupt in dem Impfstoff drin? Muss das eigentlich sein oder reicht nicht eigentlich der Virus an sich?
Ja, genau. Also, es gibt unterschiedliche Impfstofftypen. Einmal den Lebendimpfstoff, der zum Beispiel diese Art von Adjuvantien in keiner Weise braucht. Dazu gehören Masern, Mumps, Röteln, die Windpocken oder die Rotavirenimpfung. Oder es gibt tatsächlich auch andere Impfungen aus der Totstoffimpfreihe, die das auch nicht brauchen, weil das, was als Antigen in den Impfstoffen drin ist, schon sehr wirksam ist. Dazu gehört zum Beispiel Pneumovax 23, Immovax Polio, EPV Mirieu oder ACT HIB, also ein Hämophilus Influenza B Impfstoff oder Abrysvo, der jetzt neu auf die Welt gekommene RSV Impfstoff. Es gibt also welche, die Adjuvantien, das sind in diesem Falle Wirkverstärker, also Stoffe, die in der Lage sind, die Impfung als solche überhaupt erst wirksam zu machen. Entdeckt wurde das 1926, also wir leben schon fast über 100 Jahre mit vor allem, und das ist interessant, Aluminium-Salzen oder auch Produktenkombinationen wie Aluminiumhydroxid oder Aluminiumphosphat in den Impfstoffen. Da hat man festgestellt, dass die Totimpfstoffe, wenn wir nur das Antigen in den Menschen geben, kaum eine immunologische Reaktion hinterlassen. Das Immunsystem entdeckt dieses Antigen, räumt es ab und fertig. Wenn wir aber mit Aluminiumhydroxid nach Applikation ja in den Muskel, die Totimpfstoffe werden in den Muskel gespritzt, diesen, ich sag mal so, Liege- und Landeplatz mit Aluminiumhydroxid fixiert haben, dann lässt sich das so an, dass die Antigene eben länger vor Ort liegen bleiben, weil sie nicht so leicht abgeräumt werden können. Also ich sag mal so, wie so eine Art Anker. Das Antigen wird länger präsentiert, damit hat das Immunsystem länger Chance, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwann auch dann anzufangen, eine Reaktion zu bilden. So ist quasi die Grundidee. Also wir haben die Möglichkeit, diese Stoffe wie so eine Art Bindestoffe zu nutzen, um daran die Antigene zu koppeln, die dann zur Reaktion führen.
Da habe ich eine Zwischenfrage. Nun, wenn ein Laie wie ich an Aluminium denkt,
dann denke ich natürlich irgendwie an so eine Getränkedose oder sowas. Irgendwas, wo Getränke drin sind oder ein Joghurtdeckel oder so. Oder von mir aus eine Außenhaut vom Flugzeug. Das alles ist für mich als Laie irgendwie aus Aluminium. Du hast nun gerade schon gesagt, es sind Aluminiumsalze. Nichtsdestotrotz scheinen sie eine...
Oder Verbindung, ne? Verbindung, ja.
Ja, genau. Also die Frage ist, was ist das eigentlich ganz genau, was da drin ist in diesen Wirkstoffen? Salze, also irgendwas, was gelöst ist in einer Flüssigkeit. Das ist wahrscheinlich auch nicht grau wie Aluminium, sondern das ist irgendwie so wie diese Alaun-Kristalle, die es auch als Deo gibt oder was, so ein bisschen andere Form. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, sie setzen sich im Gewebe fest und sitzen dann da fest. So, also deshalb halten sie ja das Antigen da fest. Aber, und was machen die dann im Körper?
Ja, genau, der Körper, also zum einen hattest du ja noch gefragt, wie sehen die so aus? Es ist einmal das, also sozusagen das Salz der Phosphorsäure, das Aluminiumsalz der Phosphorsäure, Aluminiumphosphat und das andere Mal ist es das Aluminiumhydroxid, wo also drei OH-Gruppen an das Aluminium angelagert sind. So, jetzt kann man sich das atomar irgendwie vorstellen. Das sind relativ große Komplexe. Aluminiumhydroxid ist mit 10 Nanometern, Mikrometern etwas größer als das Aluminiumphosphat mit 5 Mikrometern. Und die liegen da in dem organischen Material dann rum. Also wir haben quasi das Aluminiumhydroxid im Muskel. Oder das Aluminiumphosphat im Muskel. Aluminiumphosphat, wir sind mit dem Phosphat eher so ein bisschen vertrauter, scheint leichter abbaubar zu sein. Genau diese Wege kennen wir alle noch nicht hundertprozentig. Genau da brauchen wir weitere Forschung. Wir kennen weder exakt, wie Aluminium dann von den Makrophagen aufgenommen, vielleicht über die Niere ausgeschieden und so weiter wird, oder ob es anders verstoffwechselt wird, oder ob es einfach dadurch, dass es in Muskelspritzen doch in die Blutbahn gelangt und dann eben die Blut-Hirn-Schranke überschreiten kann, das wissen wir. Bei Obduktionen nicht, sondern bei autistischen Kindern hat man eben auch hirnstrukturelle Untersuchungen gemacht und dabei auch festgestellt, dass Aluminium dort eine Rolle spielt. Also man ist sich mittlerweile ziemlich sicher, dass bei autistischen Kindern Aluminium in der Pathogenese der Entwicklung dieser Störung eine große Rolle spielt. Das sind gar nicht so alte Daten, sondern die sind jetzt relativ neu auch mit auf die Welt gekommen. Das ist 2018 zum Beispiel. Von Djuricic et al. Veröffentlicht, sodass also den Aluminiumstoffen durchaus neurotoxische, und das ist schon länger bekannt, Wirkungen eben zugesprochen werden können. Und das wirkt sich auf das Zentralnervensystem aus. Es macht Schäden an den Nerven durch Entzündungen neurologischer Art, kann es dann aber auch, also auf der neurologischen Ebene kann es zu Entzündung kommen, es kann aber auch zu Autoimmunerkrankung, also zu einer Stimulation des Immunsystems in eine Richtung, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, nämlich gegen den Körper selbst gerichtet kommen. Der exakte Mechanismus hierfür ist nicht so ganz klar. Also es gibt die Möglichkeit, dass es ein oxidativer Stress ist, am Reticulum mitochondriale Dysfunktion wird vermutet.
Moment, was ist das?
Ein was? Das Mitochondrium ist ja die, es wird relativ schnell sehr komplex. Und wer wirklich Lust hat, sich da rein zu vertiefen, den darf ich herzlich einladen, auch unseren Fachbeitrag Adjuvantien auf unserer Website sich durchzulesen. Das sind 36 Seiten. Also da wird man fündig und man wird eben aber auch darüber aufgeklärt, dass wir viele Dinge noch nicht wissen. Und jetzt sind wir auf der Zellebene, auf der Zellstrukturebene, und da haben wir ein endoplasmatisches Retikulum. Wir haben Mitochondrien, unsere Kraftwerke der Zelle. Wir haben bestimmte Signaltransduktionen, die gestört werden durch das Aluminium. Das betrifft vor allem die neuronalen Zellen, wo sich das Aluminium als relativ, also Hydroxid oder Phosphat, als relativ großes Konglomerat dann irgendwie anlagert, und dann funktionieren einfach entweder die ganz normale elektrische Leitung nicht mehr in einem Neuron oder eben Stoffwechselprozesse werden behindert. Und in der Summe muss man ganz klar sagen, ist das etwas, was weiter untersucht gehört und überhaupt erstmal richtig gut untersucht gehört. Denn klar gibt es auch Vorteile, die diese Stoffe ja haben. Einige davon hatten wir ja schon genannt, ne, dass dann der Impfstoff überhaupt erst richtig funktioniert. Man hat vielleicht sogar die Möglichkeit, wir hatten ja vorhin gesagt, es gibt einen Zweiteiler. Der zweite Teil wird sich mit den Nanolipiden beschäftigen. Und das bedeutet, dass wir auch Trägerstoffe brauchen, um einen Impfstoff eventuell in den Menschen zu bekommen. Dazu gehören die Nanolipide, die die mRNA einkleiden und überhaupt erst in die Zelle bringen, sodass dann das Antigen gebildet werden kann. Da gehen wir näher drauf ein. Ich will nur sagen, diese Möglichkeit, dass wir über diese Adjuvantien dann auch eine Wirkverstärkung auf immunologischer Ebene bekommen, auch in Abgrenzung eventuell. Einige schaffen es sogar auch, autoimmune Prozesse zu unterdrücken. Und da wäre ja vielleicht die Stoßrichtung auch wissenschaftlich weiter zu forschen, dass wir Begleitstoffe hinbekommen oder verwenden können langfristig, die genau diese Nebenwirkungen, die wir bisher auch sehen dürfen, und da kann ich jetzt ja gleich mal ein Beispiel bringen, eben nicht mehr haben.
Genau. Also
entscheidend ist nochmal bei den, Entschuldigung, ganz kurz, ich gehe da ganz kurz nochmal rein. Wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, Impfstoffe zuzulassen, und eigentlich dauert das sehr, sehr lange. Und ein solcher Begleitstoff alleine schon in die Zulassung zu bekommen, dauert sehr, sehr lange. Meist 5 bis 10 Jahre. Und wir haben in den letzten Jahren ja nun erlebt, dass solche Begleitstoffe vorher gar nicht zugelassen waren, aber mit dem Impfstoff plötzlich in die Zulassung kommen. Das galt vor allem für die Nanolipid-Bestandteile bei den mRNA-Impfstoffen. Und wie wichtig es aber doch sein kann, dass wir sowas genauer verfolgen, zeigt zum Beispiel die Geschichte um Pandemrix. Also wir alle kennen die Schweinegrippe-Pandemie 2009, 2010. Der Impfstoff ist im Fast-Track-Verfahren, also anders als man es üblicherweise tut, relativ zügig, schon so ein bisschen teleskopiert. Das heißt also zusammengeschrumpft in der Entwicklung und Prüfphase zugelassen worden. Und 50 Millionen Dosen sind zum Beispiel von Deutschland bestellt worden. Der Ausschuss für humane Arzneimittel, also CHMP der EU, hat das 2009 zugelassen. Die STIKO hat im Oktober 2009 das Ganze schon empfohlen. Und dann wurde das verimpft gar nicht so erfolgreich, wie man sich das vorgestellt hatte, denn die Bundesrepublik Deutschland und Bevölkerung hat festgestellt, dass die Erkrankung gar nicht so schlimm ist und hat wenig auf diesen Impfstoff Gott sei Dank zugegriffen. Denn mittlerweile, muss man ganz klar sagen, liegen kausale Zusammenhänge dafür vor, dass es eine Schlafkrankheit, also die Narkolepsie, auslöst. Und zwar um den Faktor 7 höher für die Geimpften als die Nicht-Geimpften. Das heißt, Pandemrix hat also eine Nebenwirkung, die so eklatant ist, die auch die Impfung und die Pandemie längst überdauert und die um den Faktor 7 erhöht ist. All das kann man in so schnellen Verfahren überhaupt gar nicht wahrnehmen, bei so klein getesteten Gruppen auch nicht. Und hier wird es nochmal wichtig für alle Impfstoffe, dass wir einfach gut und genau hinschauen, wenn es um die Anwendung bei eigentlich gesunden Menschen geht. Denn wir sind ja hier im prophylaktischen System unterwegs. Und dieses nur als Beispiel einmal genommen. Die Rücknahme fand dann 2015 statt, oder 2010. Im August hat die WHO ja die Pandemie dann für beendet erklärt. Und die STIKO-Empfehlung wurde 2015 dann tatsächlich erst zurückgenommen. Also es ist, genau, jetzt kommt noch ein Teilaspekt dazu. GSK, das ist die Firma, die das hergestellt hat, hat einen Bericht aus dem British Medical Journal von 2018 schon früh über diese Nebenwirkung Bescheid gewusst. Diese aber nicht kommuniziert, so muss man es mal sagen. Das ist natürlich etwas, wo noch ein zusätzlicher Schaden auftaucht, wenn bewusst Dinge nicht an die Öffentlichkeit kommen. Auch da müssten wir als im öffentlichen Interesse darauf drängen, dass Pharmafirmen genötigt werden, solche Dinge zu veröffentlichen. Da gibt es also noch wirklich Nachholbedarf, muss man ganz ehrlicherweise sagen, wenn es um die Arzneimittelsicherheit geht.
Ich habe dazu natürlich eine Frage. Also du hast am Anfang gesagt, wir brauchen diese Trägerstoffe, um diese Impfstoffe, diese Totimpfstoffe überhaupt wirksam zu machen. Nun ist seit eh und je oder seit 1926 bekannt, das können wir mit diesen Aluminium-Verbindungen machen, in dieser zwei unterschiedlichen Ausführung. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit oder ist das wirklich die einzig bekannte?
Nein, also es gibt ganz viele, auch an Adjuvantien, die jetzt noch versucht, also die auch mit im Einsatz sind. da wird es jetzt noch chemischer. Also es gibt so Öl- in Wasseremulsionen wie AS03, AS04. Dann gibt es ja so Glykosid-MLPs oder Triterpene. Das ist das AS01.
Was ist das alles?
Da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ja, das sind Stoffe. Also bin ich ehrlich, da hört dann irgendwann das chemische Wissen auch auf. Also Öl in Wasseremulsionen ist eben etwas, wo wir versuchen.
Das klingt total gut, ehrlicherweise, ja, aber ist es das auch?
Ja, genau. Das hängt dann eben von den Stoffen ab, die ich emulgiere. Und da sind dann Dinge drin wie das Squalen oder das Vitamin E zum Beispiel, wäre jetzt nicht das große Problem bei dem AS03. So. Oder es sind Oligonukleotide drin bei den CPG ODN 1018. Also es ist ein irres Portfolio, was mittlerweile am Markt ist. MF59 ist auch eine Öl- und Wasseremulsion. Da ist vor allem das Squalen drin und oberflächenaktives Polysorbat.
Es sind ägyptische Hieroglyphen für mich, die du gerade vorliest. Bin raus.
Das wird wahrscheinlich für 90% derer, die keine Chemie studiert haben, so sein. Das macht es auch so schwierig. Dort so richtig den Knopf dran zu kriegen, weil wir dann nicht in biochemischen Zusammenhängen uns aufhalten, wo wir Mediziner uns eigentlich wohlfühlen, wo man sagt, okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen, da gibt's eine Kette von Enzymen, die machen XYZ und dann kommt das dabei raus. Oder aber es ist eine Signaltransduktionskette, das kann ich nachvollziehen. Aber hier sind es wirklich einfach chemische Stoffe mit ihrer chemischen Bezeichnung. Das ist auch nicht nötig, sie irgendwie nett zu formulieren, weil es in Anführungsstrichen ja nur auf den Inhaltslisten der Impfstoffe kurz am besten zusammengefasst dargestellt wird. Und dann verbirgt sich eben hinter AS01 ein 3-O-Desacyl-4-Monophosphoryl-Lipid, MLP oder ein wasserlösliches.
Und was ist das schon wieder?
Triterpen, das sind einfach die chemischen Klassifikationen von diesem Stoff. Das heißt, es ist ein Fett, eine Fettsäure, die mit einem Monophosphat quasi oxidiert ist und da dran hängt dann auch noch eine Kette von was anderem. Also es ist kompliziert, macht aber quasi diese Lösung oder macht es den Impfstoffen möglich oder den Antigen möglich, in dieser Lösung gelöst mitzuschwimmen. So nenne ich das mal. Wie wir das auch von der Seife oder Ähnlichem kennen, dass plötzlich Fett und andere Dinge sich in Wasser lösen lassen. So ist es hier auch. Wir haben einfach diese Emulsion, die dann versucht, diesen Stoff präsent zu halten. Super komplex. Wer Lust hat, sich da reinzulesen, der kann auch gerne sich diesen Artikel nochmal durchlesen, den wir verfasst haben. Und dann auch gerne weiter in die Chemie einsteigen. Es macht sicherlich sehr viel Sinn, sich genau damit nochmal zu beschäftigen, auch auf auf Forschungsebene, um auch zu verstehen, welchen Einfluss haben diese Adjuvantien im Sinne der Wirkverstärkung, eventuell auch an der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen. Wenn wir uns insgesamt vorstellen, wenn wir einen Impfstoff einer Frau geben, dann hat die immer eine höhere Reaktionsneigung als bei einem Mann. Das lässt sich im Allgemeinen so formulieren. Das hat Frau Stabel-Benn mit Herrn Abi herausgefunden. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, da ist ein Wirkverstärker drin, dann wird er wahrscheinlich bei den Frauen einen höheren Wirkverstärkungseffekt haben als bei Männern. Und wir wissen im Allgemeinen, die Autoimmunerkrankungen sind bei Frauen eher höher gelistet als bei den Männern. Insofern, da gibt es viel Forschungsbedarf und das deutet eben auch auf unser Nichtwissen hin. Und es gibt auch in unserem Artikel formuliert, sogenanntes bekanntes Wissen und bekanntes Nichtwissen. Also man weiß auch, in welche Richtung man noch weiter gucken müsste. Da haben wir eine Auflistung, derer man sich nochmal nähern kann. Was ich aber jetzt tatsächlich nochmal interessant finde, ist, wie viel Aluminiumhydroxid tue ich denn jetzt in mein Kind, wenn ich das nach STIKO geimpft habe? Und da ist es so, dass wir am Ende eine Summe bekommen. Zum Beispiel gibt es ja bei den unterschiedlichen Impfungen dann unterschiedliche Mengen, die da verimpft werden. Zum Beispiel würde man jetzt die Sechsfachimpfung Meningokokken B und Pneumokokken bei 2 Monate alten Kindern verimpfen, dann würde man kumuliert bis zu 1,6 Milligramm verimpfen. Dann bei der U6 nochmal 3,2 Milligramm. Dann bei der... Nee, Entschuldigung, ganz kurz. Das sind schon die kumulierten. Das ist super. Das heißt, mit 18 Jahren haben wir ungefähr 7,3 Milligramm in die Kinder verimpft. Und direkt in den Muskel, ohne genau zu wissen, was macht das da eigentlich? Und wie neurotoxisch ist es? Und wie viel Autismus ist damit jetzt doch betroffen? Und man muss jetzt einmal noch etwas dazu sagen. Du hattest das vorhin schon gesagt, Joghurtdeckel, Flugzeug. Es ist wirklich so, dass wir mit der Nahrung einiges an Aluminiumhydroxid und an Aluminium auch aufnehmen. Und zwar nehmen wir über den Darmtrakt ungefähr 1% dessen auf, was wir schlucken. Und das ist gar nicht wenig. Das bedeutet, es kumuliert noch mehr. Und ein Kind hat so die eigentlich höchste Aluminiumaufnahme. Wenn man das so vergleicht, auch im Vergleich zum Gewicht, ne, sind wir dabei, warte kurz, 2,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und eigentlich ist die Obergrenze 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also es gibt schon eine festgelegte Obergrenze und da liegen wir im Säuglings-Kleinkindalter deutlich drüber.
Nur mit den Impfungen oder wie viel Anteil hat die Ernährung da? Also was ist da?
Naja, also mit den Impfungen haben wir ja gerade festgestellt, sind wir bei 7,3 Milligramm in Toto über die gesamten 18 Jahre. Und ein 18-Jähriger wiegt natürlich auch viel mehr. Aber wenn man sich das jetzt noch einmal vorstellt, für die, wenn wir mal kurz wieder rauskramen, 12 Monate Alter, ja, die wiegen hier ungefähr so 10 Kilo. Und 5,3 Milligramm, dann sind das also 0,53 Milligramm pro Kilo. Und in der Summe hat das Kind aber 2,3. Das heißt also, wir müssen 1,8 irgendwie über Nahrung und andere Bestandteile zu uns genommen haben.
Auch nicht wenig.
Auch nicht wenig, genau. Aber wir tragen natürlich mit der Impfung es direkt in den Muskel, damit direkt in den Blutkreislauf. Und wir können diese Potenz eigentlich gar nicht sauber überblicken, wie gefährlich ist das eigentlich, wenn wir das darüber eintragen, als wenn es quasi über den Magen-Darm-Trakt kommt. Also du siehst, es gibt da wirklich viel Unkenntnis und wir wenden es aber täglich fröhlich an. Und es gibt Hinweise, die ernst...
Die Frage, die sich mir hier stellt, ja genau, es gibt Hinweise, die ernstzunehmend sind, hattest du ja auch schon angedeutet mit der Blut-Hirn-Schranke und mit dem Autismus und all diesen ganzen anderen nicht so wahnsinnig schönen Nebenwirkungen. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wenn ich nun ein Elternteil, das davon überzeugt ist, dass diese STIKO-Impfungen also zu vollziehen sind, aus Gründen, jeder hat da seine individuelle Wahrnehmung. Habe ich die Chance, aluminiumfrei impfen zu lassen oder entscheide ich mich dafür dann auch immer fürs Aluminium? Also kann ich irgendwo in der Schweiz oder ich weiß nicht wo man sonst, keine aluminiumfreien Impfstoffe
beziehen? Nein, genau. Also die Geschichte geht ja 100 Jahre zurück und die ist ja nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern das ist ja ein weltweites Vorgehen. Das heißt, egal wo man hinkommt, im Gegenteil, in den USA gibt es gar nicht so viele Kombinationsimpfstoffe beispielsweise und die haben bis zum 18. Lebensjahr 13, ich weiß nicht, ob es 13 Milligramm sind oder vielleicht sogar noch viel, viel mehr, in das Kind injiziert. Das liegt einfach daran, dass jeder Totimpfstoff in irgendeiner Weise mit diesem Begleitstoff versehen sein muss, mit dem Adjuvans versehen sein muss, um überhaupt in die Wirkung zu kommen. Das heißt, grundsätzlich müssen wir uns überlegen und da geht natürlich auch die Richtung dann wahrscheinlich der Gedankengang hin, nicht nur, weil man mit mRNA das viel, viel günstiger herstellen kann und sehr viel schneller, aber vielleicht auch wegzukommen von dem Aluminium. Das wäre natürlich das Argument schlechthin. Man könnte sagen, guck mal, wir haben alle Impfstoffe jetzt auf mRNA umgestellt. Für mich wäre das das größte Gräuel sozusagen, aber man hätte natürlich das Argument, wir sind weg vom Aluminium.
Genau, das Thema mRNA machen wir im zweiten Teil. Für diejenigen, die sich vor allen Dingen das jetzt erhofft haben, dass damit beschäftigen wir uns also in der nächsten Folge, damit es hier nicht ganz so lang und sehr chemisch wird, sondern damit man sich das einteilen kann, vielleicht in zwei Autofahrten oder so. Genau, also das machen wir nächstes Mal. Deswegen an dieser Stelle bleiben wir nochmal beim Aluminium. Was sagst du denn jetzt? Also ich stehe ein bisschen fassungslos davor und denke so, okay. Also wir wissen seit 100 Jahren eigentlich nicht, was dieser Begleitstoff Aluminium im Körper macht. Also wir wissen zwar, was er für den Impfstoff macht, aber wir wissen nicht, wie er abgebaut wird. Wir wissen nicht, wo er eingelagert wird oder ob er verstoffwechselt wird, ob er ausgespült wird oder ob ich ihn aktiv abbauen kann oder muss oder wie auch immer. Ich bringe also fröhlich pfeifend immer ganz viel neuen Aluminiumgaben in das Kind ein und dann... Und das sind jetzt, das ist das Forschungsergebnis von 98 Jahren, wenn ich mal kurz auf die Uhr gucke, 1924, Genau, das ist also okay.
Dann. Ja, das ist leider der Punkt, dass sich darum wenig gekümmert wurde, weil das hehre Ziel, die Erkrankung damit irgendwie bekämpfen zu können, an erster Stelle stand. Und wir wissen ja nun, wir haben ja nun mehrere Podcasts gerade auch über dezidiert, über einzelne Impfstoffe hier schon auch veröffentlicht, dass das mal mehr oder weniger gut funktioniert und manchmal eben auch fast gar nicht, siehe Grippeimpfstoffe oder ähnliches. Und da ist es eben so, dass wir noch ganz, ganz viel Forschung brauchen oder überhaupt erst einmal die Aufmerksamkeit auf diese Begleitstoffe noch einmal richten sollten, bevor wir jetzt einfach das ad acta legen und sagen, ach wie toll, jetzt gehen wir auf die mRNA und auf die Nanolipide. Damit treiben wir den Teufel mit dem Belzebub aus, bin ich der festen Überzeugung. Insofern, das ist eines der Hauptthemen, wenn wir uns um Impfen und Immunologie bemühen. Und der aktuelle Forschungsstand, ich fasse es jetzt vielleicht hier einmal abschließend zusammen, wird eigentlich in der aktuellen Literatur wird eindeutig Aluminium als ein in zu hohen Mengen schädlicher Stoff klassifiziert. Das ist auch nicht mehr in Abrede zu stellen. Und die logische Schlussfolgerung, 2018 dann nochmal von den Kollegen Fanny et al. Und Jurisic formuliert, es sollte demnach möglichst vermieden werden. Das heißt, wir müssen uns wirklich trefflich überlegen, wie sollen die Impfstoffe der Zukunft aussehen oder wie kann man eine immunologische Schutzsituation gegen Krankheiten generieren, wenn es vielleicht gar nicht die Impfung ist?
Genau, das wäre, du hast es vorweggenommen, meine abschließende Frage gewesen. Dass Aluminium nicht gesund ist, kann man jetzt aber sehr eindeutig herleiten. Die Antwort ist ja, es ist nicht gesund, es ist sogar schädlich, auch das ist eindeutig. So, mRNA ist jetzt das Thema, was ihr gleich im nächsten Podcast hört. Insofern.
Beziehungsweise die Nanolipide, ne? Die Nanolipide, das sind die, genau, die Begleitstoffe.
Der Trägerstoff von den mRNA-Impfstoffen. So müsste man korrekt
ist
sagen.
Ist richtig, perfekt.
Sehr gut. Das ist ja immer das Problem, ne? Wir befinden uns hier auf einem Fachgebiet, wo wir als Amateure davor stehen und sagen, okay, wir sollen es konsumieren. Und eigentlich erzählt uns aber niemand so richtig die Wahrheit. Also das ist ja das Problem,
Ist richtig.
Stell dir vor, du kaufst ein Auto, das, wenn du startest, es einfach mal irgendwie auch regelmäßig explodiert. Da hättest du auch Fragen dran.
Und jetzt ganz ehrlich, also wenn man sich jetzt einlässt, ne, auf diese Diskussion, von mir aus auch bei jeder Impfberatung, was macht denn jetzt eigentlich Aluminiumhydroxid oder Phosphat? Oder es gibt auch noch das Aluminiumhydroxyphosphatsulfat. Also wer Spaß hat, kann sich da voll reinlesen. Da muss man doch ganz klar sagen, welcher Arzt hat sich da so rein vertieft und welcher Arzt versteht das an der Stelle noch? Ich muss zugeben, an bestimmten Stellen kann ich, ohne dass ich da jetzt tiefer einsteige, das heißt also mich richtig nochmal vertiefend in ein Studium begebe, was sind das für Stoffe, wie sind die aufgebaut, wo könnte ich mir vorstellen und gibt es dazu Studien, die das vielleicht schon belegen, wie die sich da andocken und so weiter. Wer soll das beantworten? Das bedeutet also, es wird einfach gar nicht erst erwähnt. Denn wenn ich etwas nicht weiß, macht mich das nicht heiß. Und die Ärzte, glaube ich, und da nehme ich mich nicht aus, wir wissen einfach sehr wenig drüber und es ist aber auch nicht ganz und nur unsere Schuld. Also ja, wir informieren uns darüber auch zu wenig, aber es gibt eben auch zu wenig Forschung, die uns da wirklich echte Fakten liefert.
Genau, ich hätte ehrlicherweise immer gedacht, dass das Thema, ich sag mal, Trägerstoffe oder sowas in der ganzen Sektion Begleiterscheinungen beziehungsweise Nebenwirkungen abgehandelt wird und dass ich mich darauf verlassen kann, dass das da entsprechend mit erforscht wird, dass das dann auch noch zu einer solchen Differenzierung führt und wir eigentlich gar nicht so viel drüber wissen, weil wir uns das nicht angucken. Ja, wie soll ich sagen? Also hier wird über ein Produkt irgendwie nur so ein Achtel informiert, ist mein Eindruck. Und das ist so ein bisschen auch das Thema, was wir hier haben. Insofern, sobald wir mehr wissen, würde ich sagen, das können wir hier versprechen, werden wir auf jeden Fall weiter dazu informieren. Für den Moment.
Ja, die Fachartikel werden aktualisiert, ganz genau. Da kann man jederzeit nachschauen. Wir haben bestimmte Aktualisierungsfenster, die wir uns da vorgeben für alle Fachartikel. Und wenn das dran ist, dann wird er aktualisiert. Wenn was Bahnbrechendes passiert, wird das relativ zügig eingepflegt. Da sind wir up to date.
Genau. Insofern danke ich dir erstmal für diesen Marker von Wissenslücke. So kann man das ja sagen.
Genau. So ist es leider.
Mit einem Schädlichkeitshinweis, das ist auch wichtig. Also danke, Alex. Danke dir da draußen für dein Interesse. Und wenn du zu diesem Themenkomplex eine Frage hast, dann bitte gerne schicken die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Und ich sag's aber nochmal, das, was wir nicht leisten können, ist eine individuelle Impfberatung. Dafür ist der Podcast leider nicht das richtige Format. Wir kriegen immer wieder Mails. Es juckt uns auch, das alles zu beantworten, aber das kostet dann Tage und das kriegen wir einfach nicht hin. Bitte konfrontiert eure Ärzte mit diesen Informationen, dann kommen wir in den richtigen Dialog und trefft eure eigene Entscheidung. Wir versuchen euch hier die Infos so gut es geht aufzubereiten. In diesem Sinne, genießt den im Moment anstehenden Herbst, wann immer du das hörst, wenn bei dir gerade Sommer ist, dann genießt den Sommer. Und in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute.
Das wäre cool, wenn wir in Südafrika schon gehört werden, das wäre cool.
Bestimmt gibt es da ein paar Deutsche auch, die oder deutschsprachige oder Menschen, die der deutschen Sprache mächtig sind, die das auch hören. Aber vielleicht hört es ja auch jemand erst nächstes Jahr und dann ist es immer noch aktuell.
Ja, ist richtig.
Also, wer weiß das schon?
Das ist auf jeden Fall eine never-ending Story, das denke ich auch.
In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.